Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra und wir hatten einen kleinen Break, aber jetzt machen wir weiter mit einer neuen Reihe rund um das Thema Buy Now, Pay Later, Verbraucherkredite und neue regulatorische Vorgaben aus Brüssel. In der ersten Folge schauen wir auf den Status quo. Also was ist Buy Now, Pay Later aus rechtlicher Sicht? Welche Geschäftsmodelle stecken dahinter und was ist heute denn schon zu beachten? Und ich freue mich auf meinen Gast. Ich spreche nämlich heute mit Florian Lösch von Enerton. Und lieber Florian, ich glaube, du warst noch in keinem unserer Podcasts, auch nicht in den ganz alten Folgen. Erstmal ein herzliches Willkommen an dich und stell dich bitte doch gerne unseren Zuhörern und Zuhörern vor.
Ja, hallo. Da freue mich sehr, da zu sein. Also ich habe große Lust. Florian Lösch. Bin Partner bei Enerton am Berliner Standort. Ich bin eigentlich so ein typischer zugezogener Wessi, komme aus Koblenz, bin seit 2010 in Berlin. Und was mache ich bei Enerton? Wir haben ja sehr viele Überschneidungen, viele, weil wir regulierte Produkte beraten. Ich habe so vor allem ein bisschen den Fokus auf Buy Now, Pay Later Produkte, Kredite, andere Lending-Produkte oder auch Refinanzierungen von diesen Portfolios.
Sehr schön. Du sitzt in Berlin. Stimmt, wir hätten unseren Podcast hier eigentlich auch live aufnehmen können. Ja. Also mal in Person. Das wäre auch mal schön gewesen. Machen wir vielleicht nächstes Mal, wenn wir eine Folge haben. Gerne. Ja. Genau. Und wir haben knackige 20 Minuten, Florian. Deswegen lass uns gleich wirklich direkt einsteigen. Erste Frage an dich. Wie würdest du Buy Now, Pay Later aus rechtlicher Sicht denn heute definieren?
Ja, Buy Now, Pay Later ist an sich erstmal ein Produktname. Das ist eigentlich kein rechtlicher Begriff. Der kommt eigentlich in irgendeinen Gesetzen gar nicht vor. Das ist eigentlich erstmal ein Produktname. Rechtlich soll einfach möchte der Händler seinen Kunden ermöglichen, also ich spreche immer von Endkunden, dann wird es ein bisschen einfacher, also der Händler möchte seinen Endkunden ermöglichen, dass sie einfach den Kauf jetzt tätigen können, aber später zahlen müssen. Aus rechtlicher Sicht ist das immer irgendwie ein Herauszögern der Fälligkeit dieses Kaufes. Ja, einfach. Und die rechtliche Struktur hängt halt davon ab, was man eigentlich dem Händler bieten will als Anbieter oder was der Händler erreichen will. Vereinfacht gesagt, dass der Händler eigentlich schnell seinen Kaufpreis erhält, eigentlich so schnell wie möglich, ähnlich wie bei einer Kreditkarte. Aber er möchte nicht das Bonitätsrisiko des Endkunden tragen. Also er möchte nicht tragen, ob der Kunde zahlen kann. Und der Endkunde mag das Produkt halt, weil er halt später bezahlen kann. Und er kann vielleicht, weil er später Geld bekommt, zum Monatsende, oder ja,
genau,
weil er...
Finde ich gut.
Genau.
Ich warte aufs Gehalt, ne? Und dann. So.
Genau. Oder der andere Fall, es kennt ja jeder, dass man sagt, ich will drei Größen bestellen, ne? Die 42, die 43 und die 44. Und ich will aber noch nicht drei Paar Schuhe bezahlen und gucken, ob ich. Dann zahle ich später das Paar, was ich behalten habe. Aber jetzt diese Ziele, die werden jetzt auf einfach sehr unterschiedliche Weise umgesetzt. Und da gibt es einfach Vorgaben praktisch aus dem deutschen Zivilrecht und auf dem Aufsichtsrecht, die diese Umsetzung stark prägen. Also das und auch irgendwie bedingen, dass man sagt, ja, ich will das eigentlich so haben, geht das zivilrechtlich, ja, aber aufsichtsrechtlich geht es nicht und umgekehrt. Das macht es gerade so ein bisschen spannend bei diesem Produkt. Aber Ziel ist es halt immer, man will irgendwie dem Händler ermöglichen, dass der Kunde später zahlen kann, aber der Händler will das Risiko nicht. tragen. Da gibt es, ehrlich gesagt, einen Haufen Lösungen. Ein paar, kann man sagen, sind eher so Marktstandard und die anderen sind so ein bisschen so exotisch, würde ich sagen.
Wenn du sagst, es gibt übliche Lösungen, was ist denn der heutige Standard bei Buy Now Pay Later und wie sieht der rechtliche Hintergrund aus?
Ja, die typische zivilrechtliche Lösung ist in Deutschland das Factoring. Also Factoring als Ausdruck für Forderungskauf. Das heißt, ein Zahlungsdienstleister oder ein Buy Now Pay Later Dienstleister kauft dem Händler die Forderung gegen den Kunden ab. Ich mache das vielleicht mal ein einfaches Beispiel. Wir nehmen einen Endkunde, der kauft bei einem Händler Ware, sagen wir ein paar Turnschuhe für 100 Euro und die schließen einen Kaufvertrag über diese 100 Euro und aus diesem Kaufvertrag über die Turnschuhe in Höhe von 100 Euro erhält der Händler eine Forderung gegen den Endkunden in Höhe von 100 Euro. Und diese Forderung, die verkauft er an den Dienstleister und bekommt dafür einen Kaufpreis. Und dieser Kaufpreis ist dann 100 Euro, weil die Forderung 100 Euro wert ist, minus einer Gebühr, sagen wir jetzt vereinfacht gesagt 2-3%, also kriegt er 97 Euro. Mhm. Und in dieser Gebühr ist dann halt alles drin, dass der Zahlungsdienstleister das Risiko trägt. Das ist sozusagen der übliche Standard. Der Händler bekommt recht schnell Geld, ähnlich wie bei anderen Zahlungsmethoden. Der Dienstleister trägt das Risiko, aber der Endkunde kriegt das eigentlich nicht mit. Also das ist sozusagen so im Checkout integriert, dass er das kaum mitkriegt. Häufig ist das als White-Label-Lösung ausgestattet oder man sieht zumindest mal das Label. Es gibt da ein schwedisch bekanntes Label, das bei der Auswahl klickt, aber ansonsten sind das sehr integrierte White-Label-Lösungen.
Mhm. Und welche Varianten dieser Lösung gibt es?
Ja, wie gesagt, das Übliche ist das sogenannte echte Factoring. Also man unterscheidet zwischen echten und unechten Factoring. Das echte Factoring ist praktisch der Kauf der Forderung. Das unechte Factoring ist eigentlich so eine eher ein Darlehen.
Okay, und was ist dann der Unterschied zwischen den beiden?
Genau, also das ist eigentlich eher mal eine wirtschaftliche Frage. Welches Risiko trägt der Dienstleister, der Käufer der Forderung? Mhm. Und beim echten Factoring trägt er das Bonitätsrisiko. Also er trägt das Risiko, dass der Endkunde nicht zahlen kann, ja, weil er wirtschaftlich es nicht schafft, ein Bonitätsrisiko. Bei einem unechten Factoring nimmt der Händler eigentlich nicht mal das Risiko, sondern das Risiko bleibt auch beim Händler. Also der Zahlungsdienstleister trägt nicht mal das Ausfallrisiko. Und dieses unechte Factoring ist deshalb fürs Buy Now Pay Later Produkt in der Regel eigentlich gar nicht geeignet. Weil der Händler will einfach sicher Geld. Der will nicht das Risiko des Endkunden tragen. Anbieter in der Regel nicht trägt, ist das sogenannte Veritätsrisiko. Das ist also das Risiko, dass die Forderung besteht. Also dass die Forderung echt ist und wirksam ist. Was heißt das? Es geht darum, dass sozusagen der Händler die Ware wirklich geliefert hat, ja, dass der Vertrag wirklich erfüllt wurde. Dieses Risiko, das trägt der Anbieter in der Regel nicht.
Okay. Und welcher Anbieter braucht jetzt welche Lizenz?
Ja, also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist praktisch die zivilrechtliche Einordnung, wie das zivilrechtlich strukturiert ist. Und jetzt gibt es halt noch die andere Frage, was ist sozusagen die aufsichtsrechtlichen Fragen? Welche Lizenz braucht man für dieses Geschäft? Das ist ehrlich gesagt nicht so eindeutig. Es gibt sozusagen zwei Erlaubnistatbestände, zwei Lizenzen, die da in Frage kommen. Das ist einmal die Factoring-Erlaubnis nach dem KWG und die Zahlungsdienste-Erlaubnis nach dem ZAG. Das ist eine deutsche Besonderheit, dass es da sozusagen zwei mögliche Lizenzen gibt. Das liegt einmal daran, einmal gibt es in Deutschland eine Finanzdienstleistung, das Factoring, und das ist eher ein sondertypischer Fall für Deutschland. Dann gibt es einmal, ordnet die BaFin aber aus, sagen wir mal, historischen Auslegung auch Buy Now Pay Later Produkte als Finanztransfergeschäft oder Akquisitionsgeschäft ein. Das ist ein bisschen verwirrend auch. Im BaFin-Merkblatt steht eigentlich Finanztransfergeschäft, aber in der Praxis reden wir eigentlich immer über ein Akquisitionsgeschäft.
Okay, und Stichwort BaFin. Wie ordnet die Aufsicht Buy Now Pay Later Produkte derzeit ein? Eher als Finanzdienstleistung oder als Zahlungsdienst?
Das kommt aufs Produkt drauf an. Die BaFin macht da so eine Art Gesamtschau und guckt, ob nach einer wirtschaftlichen Betrachtung bei dieser Dienstleistung die Zahlungsabwicklung im Vordergrund steht oder ob die Finanzierung des Händlers im Vordergrund steht. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein weiches Kriterium. Da nennt auch die BaFin eine ganze Reihe von Kriterien, woran das abgegrenzt werden kann, die aber meiner Meinung nach auch nicht so immer so passen in der Praxis. Ich glaube, vereinfacht kann man sagen, gibt es wirklich eine Art Checkout, wo der Endkunde wählt, ich möchte so bezahlen, dann spricht vieles dafür oder dann ist das in der Regel ein Zahlungsdienst, weil es sozusagen die Zahlungsabwicklung im Vordergrund steht. Wenn das Produkt eher so gebaut ist, dass es eigentlich dem Händler schnell Liquidität verschaffen soll, also schneller als bei dem normalen Zahlungsziel, dann ist es eher Factoring. Das ist, sagen wir mal, in einem B2C-Bereich ist das, glaube ich, meistens recht eindeutig, weil der Endkunde auf so einem Checkout ist und klickt dann und dann bekommt er das. Schwieriger ist es in dem B2B-Bereich. Also wenn diese Zahlungslösung dafür da ist, auch im B2B-Bereich, also der Endkunde Business ist, dann da gibt es sozusagen, da schwankt die BaFin von Einzelfall zu Einzelfall hin und her. Da sehen wir eher die Tendenz, dass das als Factoring eingeordnet wird, weil es der Vordergrund steht, dass der Händler schneller Liquidität bekommt.
Und bei Lizenzen stellt sich auch immer die Frage, ob diese auch in anderen Ländern gilt, also beziehungsweise gepassportet werden kann. Funktioniert das denn noch außerhalb von Deutschland?
Ja, das kommt dann, das hängt dann wieder davon an, welche Lizenz ich habe für mein Produkt. Die Factoring-Erlaubnis, das ist also die Zahlungsdiensterlaubnis fürs Factoring. Entschuldigung, jetzt habe ich selber vergessen. Die Finanzdienstleistungserlaubnis fürs Factoring, die ist nicht passportfähig. Das ist ein rein deutsches Element. Das heißt, wenn mein Produkt als Factoring eingestuft wird mit einer Factoring-Erlaubnis, da kann ich das nicht passporten. Die Zahlungsdienstlizenz, die kann ich an sich natürlich passporten. In andere europäische Länder, da habe ich aber sozusagen so ein bisschen ein anderes Problem. Also formal kann ich natürlich, wenn ich eine Zahlungsdienstlizenz habe, einfach Passport in anderen Ländern. Die Frage ist immer, ob in dem Land, in das ich passporte, Buy Now Pay Later wirklich als Zahlungsdienst eingeordnet wird. Also das ist, also ich kann sozusagen formal die Lizenz rüber passporten. Mir kann nur passieren, dass in dem jeweiligen Land die Aufsicht sagt, Moment mal, das ist gar nicht die richtige Erlaubnis, die du hier hingepassportet hast, du brauchst eigentlich etwas anderes. Das wäre häufig in anderen Ländern beispielsweise eine Kreditgeschäftserlaubnis. Ja. Und das ist der Grund, warum jetzt sozusagen auch Buy Now Pay Later Anbieter versuchen, ihre Struktur vielleicht so zu bauen, dass sie zumindest eine Zahlungslizenz haben, die sie passporten können in anderen Ländern, weil das mit dem Factoring sehr nicht geht, mit einer Factoring-Erlaubnis. Oder andersrum, ich habe Marktteilnehmer, die nach Deutschland reinkommen wollen. Die haben dann aber in ihrer Jurisdiktion ihr Setup, das stellenweise sehr anders sein kann oder vielleicht auch gar keine Genehmigung braucht, gibt es auch. Und dann nach Deutschland kommen und fragen, ja, kann ich das denn mit meinem Konstrukt so machen? Und da gibt es dann immer doch einige Überraschungen, muss man sagen. Das ist, also so harmonisiert ist es dann nicht.
Und benötigt der Händler dann eine Erlaubnis?
Nach aktuellem Stand nicht. Also der Händler, da muss man ein bisschen bei den Produkten differenzieren. Das Rechnungsprodukt, also ich habe ja bei Now Pay Later eigentlich zwei Produkte, ein Rechnungs- und ein Ratenprodukt. Das Rechnungsprodukt, da braucht auf keinen Fall eine Erlaubnis und bei dem Ratenprodukt auch nicht. Der Händler darf seinen eigenen Absatz kreditieren und finanzieren. Das heißt, der Händler darf seinem Endkunden sagen, zahl erst in 10 Monaten, 12 Monaten auch zu einem Zins. Das braucht in Deutschland keine Genehmigung.
Und gibt es denn schon heute Pflichten aus dem Verbraucherkreditrecht, Oder ist Buy Now, Pay Later da, ich sag mal, noch außen vor?
Zur Hälfte ist es außen vor. Ja, also es hängt sozusagen davon ab, ist es ein Rechnungskauf oder ist es ein Ratenkauf? Der Rechnungskauf an sich, also Rechnungskauf an einmaliges Zahlungsziel, also zahle 30 Tagen, zahle in 15 Tagen, lieber Endkunde, das ist Stand jetzt, unterliegt nicht dem Verbraucherkreditrecht, das fällt raus. Der Ratenkauf fällt aber in der Regel unter das Verbraucherkreditrecht. Also der Ratenkauf, da gibt es jetzt noch nach jetzigem Stand noch ein paar Ausnahmen, also so unter 200 Euro oder eine kleine, sehr, sehr geringe Kosten. Diese Sachen würden vielleicht auch noch rausfallen. Also wenn ich jetzt 200 Euro Raten bauen würde, das würde rausfallen. Aber an sich ist sozusagen die längere Rate über 200 verzinst, das unterliegt dem vollen Verbraucherkreditrecht. Und dann kommt auch die volle Packung, also vorvertragliche Informationspflichten, Widerrufsrecht, das volle Set.
Ja, zur Verbraucherkreditrichtlinie, da sprechen wir in unserer nächsten Folge nochmal ausführlich. Da kommen wir ja nochmal drauf zurück, richtig? Ja. Genau. Welche geldwäscherechtlichen Pflichten gelten denn für Buy Now, Pay Later Anbieter heute? Und warum spielt der Endkunde dabei noch keine Rolle?
Ja, die geldwäscherechtlichen Pflichten, also der Buy Now, Pay Later Anbieter, sagen wir mal, ist ein Zahlungsdienstleister, ist an sich Geldwäscheverpflichteter. Er muss sozusagen seinen Kunden identifizieren. Der Kunde ist aber nur der Händler. Also der Händler ist der Kunde, den muss er identifizieren. Die Forderung, die er vom Händler bekommt gegen den Endkunden, macht den Endkunden aber noch nicht zu seinem Kunden. Ja, nur weil ich sozusagen eine Forderung gegen den Endkunden bekomme, wird das nicht mein Kunde und deshalb muss er Stand jetzt den Endkunden nicht geldwäscherechtlich identifizieren. Und der Händler an sich ist in der Regel auch nicht geldwäscherechtlich verpflichteter, sondern muss daher auch den Endkunden nicht identifizieren. Deshalb ist der Endkunde Stand jetzt außen vor.
Liebe Florian, ich glaube, unsere 20 Minuten haben wir voll. Ich danke dir ganz herzlich erstmal für diesen klaren Überblick zum rechtlichen Ist-Zustand von Buy Now, Pay Later. Also erstmal ganz herzlichen Dank an dir.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
Und ja, in der nächsten Folge, da schauen wir dann auf die neue Verbraucherkreditrichtlinie und wie sie die Spielregeln für Buy Now, Pay Later dann fundamental verändern kann. Also bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.